Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Ein wunderschönes und frisches Moin von meiner Seite an euch, liebe Hobkirche hier in Bremen. Ich frage mich immer wieder, wie man den zweiten Gottesdienst am besten startet. Guten Morgen ist ja schon vorbei, guten Mittag klingt nicht so gut. Aber ich glaube, hier kann man immer Moin sagen, oder? Yes, seitdem meine Frau und ich auch in Bremen wohnen, dürfen wir das auch. Ne? Vorher als Achimer, schwierig. Liebe, es ist mir eine große Freude, heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen und mit euch gemeinsam den letzten Teil unserer starken, aber auch herausfordernden Predigtserie 70x7x zu bringen. Bevor ich das tue, möchte ich mit euch gemeinsam einen Rückblick machen auf die vergangenen Sonntage und die vergangenen Themen, über die wir gesprochen haben. Wir haben zu Beginn gelernt, dass im Sinne Jesu grenzenlos ist. Als Nachfolgerin und Nachfolger mutet uns Jesus damit eine ganze Menge zu. Aber es heißt, die Vergebung ist so wichtig, dass sie immer gewährt werden sollte. Und deshalb ist sie wichtig, weil nur dann gemeinschaftliches Leben gelingen kann. Jedoch, und das haben wir auch festgehalten, muss Vergebung erst einmal persönlich erfahren werden, bevor wir sie an andere weitergeben können. Nur das, was wir persönlich erlebt haben, die Gerechtigkeit Gottes, die uns zugesprochen wird, nur wenn wir sie erlebt haben, können wir sie auch weitergeben. Vergebung heißt aber nicht, alles Geschehene unter den Teppich zu kehren. Auch darüber haben wir gesprochen. Nein, wir dürfen uns für die Gerechtigkeit einsetzen und sollen das auch. Herr, wir sollen uns für Gerechtigkeit einsetzen. Und am Ende ist für diejenigen, die Unrecht tun, entweder die Strafe Gottes oder das menschliche Gesetz verlangt, um dem gerecht zu werden. In der letzten Woche hat Pastor Michi in diesem Zusammenhang betont, dass wir uns auch als Christen nicht immer alles gefallen lassen dürfen und sollen. Nein, wir dürfen uns von destruktiven Beziehungen distanzieren und manchmal müssen wir das auch tun, um gesund zu bleiben. Alles in allem bedeutet Vergebung aber auch nicht, dem Täter oder der Täterin unmittelbar wieder Vertrauen schenken zu können. Nein, es bedarf der Reue, es bedarf der Vergebung, es bedarf dem Momentum von Veränderung. Und wenn das an mancher Stelle nicht passiert, dann haben wir auch das Recht, uns von einer Person in Frieden zu distanzieren, solange sie keine Anzeichen von Reue und Wiedergutmachung zeigt. Heute reden wir über Vergebung praktisch. Wie kann Versöhnung praktisch aussehen? Wie können wir wieder praktisch Vertrauen aufbauen? Bevor wir da einsteigen, ich will euch erstmal mal sagen, es wird auf jeden Fall unangenehm. Es wird auf jeden Fall tief und ich will dich einladen, da wo du bist. Hey, lasst uns das gemeinsam tun. Wir lassen uns darauf ein. Wir lassen uns auf das Wort Gottes ein, auf diese Predigt ein. Und wir muten Gott zu, auch durch das Unangenehme, zu uns und in uns zu wirken. Aber bevor ich das tun möchte, vier Abgrenzungen bzw. Eingrenzungen, die sehr, sehr wichtig sind, die ich einmal vorausschicken möchte. Erstens, zuallererst spreche ich heute Morgen zu Christinnen und Christen. Warum sage ich das an dieser Stelle? Weil Jesus von uns ein besonderes Maß, einen besonderen Standard erwartet, wenn es um das Thema Versöhnung und Vergebung geht. Das sehen wir faktisch einfach im Wort Gottes. Herr, wenn du hier bist und du bist noch nicht mit Gott unterwegs, natürlich darfst du die Dinge mitnehmen, die dir helfen, die auch für dich hilfreich sind. Zweitens, Versöhnung liegt in der Spannung von schon jetzt und noch nicht. Vielleicht weiß nicht, ob ihr euch an die Reich-Gottes-Serie erinnert, über die wir gesprochen haben. Auch dort haben wir festgehalten, dass das Reich Gottes schon jetzt teilweise Wirklichkeit hat hier bei uns in unserer Mitte, weil wir Dinge sehen, weil wir Wunder erleben, weil Gottes Gegenwart präsent ist. Und trotzdem ist es noch nicht das Vollkommene. Trotzdem ist es am Ende noch nicht die vollkommene Herrlichkeit und Gegenwart Gottes, weil es ein Spannungsfeld ist. Und auch Vergebung und Versöhnung ist ein Spannungsfeld. Ich will es vergleichen mit einem Heilungswunder. Hey, wir erleben Heilungswunder immer und immer wieder. Und trotzdem gibt es Dinge, trotzdem gibt es Krankheiten, die auch bis zum Ende des Lebens nicht geheilt werden. Und trotzdem ist unsere theologische Realität, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir es Gott zutrauen, dass die himmlische Realität Realität werden kann hier auf der Erde. Aber das ist wichtig vorwegzuschicken. Eine dritte Sache, zur Versöhnung gehören beide Parteien. Hey, es ist wichtig, dass wir das vorab verstehen. Eine Versöhnung, Vergebung ist nur dann möglich, wenn beide Parteien bereit sind, aufeinander zuzugehen. Wenn beide die Einsicht haben, dass es wichtig ist, sich zu versöhnen. Dazu gehört eine geistliche Reife. Und deshalb ist es manchmal besser, friedlich auseinanderzugehen und sich voneinander zu distanzieren, wenn dies eben nicht möglich ist. Und das vierte und letzte, und das fasst das Ganze noch einmal sehr gut zusammen, Vergebung und Versöhnung brauchen Zeit. Vergebung und Versöhnung brauchen Zeit. Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen. Ich möchte zwei Bibeltexte für heute Morgen mit uns lesen, um die sich die Predigt heute drehen soll. Matthäus 5, die Verse 21 bis 24. Und da heißt es, da sagt Jesus, man hat euch gelehrt, dass unseren Vorfahren geboten wurde, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage euch, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wenn ihr also vor dem Altar des Tempels steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Zweite Bibelstelle, der zweite Bibeltext, Matthäus 18, die Verse 15 bis 17. Und da heißt es, da sagt Jesus, wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf sein Fehlverhalten hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Wenn er es dir nicht gelingt, nimm ein oder zwei andere und geht noch einmal gemeinsam zu ihm, sodass alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Wenn er auch dann nicht hören will, trage den Fall der Gemeinde vor. Wenn die Gemeinde dir Recht gibt, aber der andere auch dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandelt ihn wie einen, der Gott nicht kennt oder wie einen bestechlichen Steuereinnehmer. Amen. An dieser Stelle Gottes Wort. Nehmt gerne Platz. Es ist herausfordernd. Und deswegen will ich gemeinsam mit uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, beziehungsweise für diesen Nachmittag. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Und auch wenn dein Wort uns an mancher Stelle immer wieder stark herausfordert, weiß ich dennoch, dass du wirken und sprechen möchtest. Weiß ich, dass du mit uns durch diese Prozesse gehst, die auch unangenehm sein können. Denn manchmal brauchen Dinge Druck, um gut zu werden. Manchmal braucht es deine Führung, auch durch schwierige Zeiten. Und so bitte ich dich, sei mit uns, sprich zu uns, nutze mich in dieser Serie und sei du mit uns, in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, Jesus wird hier sehr praktisch, oder? Aber es ist wirklich unangenehm, wie ich schon gesagt habe. Denn sobald es praktisch und konkret wird, wird es häufig unangenehm, oder? Ich glaube, dass wir aus diesem Bibeltext 4 Punkte rausnehmen können, die uns dabei helfen, Versöhnung und Vergebung praktisch zu leben. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern direkt starten mit dem ersten Punkt. Die Notwendigkeit der Versöhnung. Die Notwendigkeit der Versöhnung. Hey, es ist notwendig, dass Versöhnung stattfindet. Das ist das, was wir zu Beginn feststellen dürfen. Ich mache eine weitere Feststellung. Jesus sagt im Text, Mord ist nicht in Ordnung. Damit ist jeder von uns einverstanden, oder? Ich glaube, die meisten würden zustimmen, ja, auf jeden Fall, Mord ist auf gar keinen Fall in Ordnung. Aber Jesus, er geht noch einen Schritt weiter und sagt, meine Nachfolgerinnen und Nachfolger müssen einen höheren Standard leben. Sie sollen nicht nur nicht töten, sondern sie sollen auch nicht zornig aufeinander sein. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Zorn und Wut, manchmal tägliche Begleiter, oder? Ich habe es schon im ersten Gottesdienst gemacht und mache es jetzt auch im zweiten Gottesdienst. Ich oute mich ein bisschen vor euch. Ich bin natürlich leidenschaftlicher BMW-Fahrer, erfülle auch jedes Klischee. Das bedeutet, ich drängel gerne, ich fahre gerne alleine vorne. Ich mag es nicht gerne, hinter Leuten zu fahren. Und ich halte es nicht immer so genau mit den Geschwindigkeitsvorgaben. Und deswegen kommt es immer wieder, ich will nicht sagen täglich, zu Situationen, in denen ich mich richtig aufrege und richtig wütend bin über so manche Situation im Straßenverkehr. Ich bin auch leidenschaftlicher Fußballfan, gerade gestern. Ich oute mich ebenfalls, ich bin Dortmund-Fan. Klar schlägt Werder auch in meinem Herzen. Aber gestern, So vor der Predigt, vor so einer Predigt, dann so ein Ergebnis gegen Leipzig 4-1 zu verlieren. Ich muss schon sagen, musste ich mich sehr zusammenreißen. Aber das ein oder andere Mal werde ich schon wütend, wenn der Schiri wieder eine Situation pfeift, die ich anders gesehen habe, oder? Und ich bin verheiratet, vielleicht wie einige von euch. Und auch dort, muss ich eingestehen, kommt es hin und wieder zu Konflikten. Und vielleicht bin ich auch manchmal wütend. Ich weiß nicht, wie es euch geht und ob ihr relaten könnt. Was heißt das, wenn Jesus sagt, ihr sollt nicht zornig sein? Ich glaube, Jesus weiß, dass Zorn nicht gut für uns ist, oder? Dass Wut und Zorn in letzter Konsequenz zu etwas führen können, was Leid und Gewalt und Schuld verursachen kann. Deshalb, warum sollten wir Wut und Zorn in unserem Herzen Raum geben, wenn wir doch wissen, zu was es führen kann? Wir können damit Leid verursachen. Und wie viel Leid und wie viel Gewalt braucht es, bis ein Mord geschieht? Ich weiß, es ist harter Tobak und trotzdem sind es alles Vorstufen. Jesus sagt dann noch weiter im Vers 22, Matthäus Evangelium Kapitel 5, wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Auch hier muss ich mich im wahrsten Sinne des Wortes schuldig bekennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jemanden Dummkopf zu bezeichnen, ist, glaube ich, schon noch harmlos im Vergleich zu dem, was wir vielleicht sonst manchmal sagen. Aber was impliziert Jesus damit? Ich glaube, Jesus macht deutlich, dass Zorn und Wut aus einer Haltung heraus entstehen, die eine verachtliche Haltung ist gegenüber anderen Menschen. Es ist ein spöttischer Geist. Es ist dieser Moment, wenn ich jemanden ansehe, innerlich koche, meine Augen rolle und denke, du bist so ein Idiot. Am liebsten würde ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber was passiert in diesem Moment? Es entsteht eine Überheblichkeit. Die Frage ist, wie viel davon führt zur Gewalt? Wie viel davon führt zu Leid? Herr Jesus sagt, ich will es mal mit einem Bild vergleichen, dass es in unserem Herzen manchmal wie in einem dunklen und feuchten Keller aussehen kann, in denen Dinge wachsen können, die da nicht wachsen sollten. Und wenn wir da nicht rangehen, dann kann es sein, dass dieser feuchte Keller Dinge entwickelt, die uns beziehungsunfähig machen. Dinge entwickelt, die uns zu Menschen machen, die keinerlei Empathie, Mitgefühl und sonstige gute Eigenschaften empfinden. Und deswegen sagt Jesus, und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, und deshalb, wenn du ein Opfer bringen willst und dir fällt ein, dass jemand etwas gegen dich hat, dann geh hin und versöhnt euch zuerst. Geh hin, sagt Jesus. Es ist eine aktive Form. Hey, mach dich auf. Komm in Bewegung. Geh zu dieser Person, koste es, was es wolle, egal wie hart es ist. Egal wie unangenehm es vielleicht sein kann, all das spielt keine Rolle. Warum tut Jesus das? Weil er weiß, wie wichtig für uns unsere Beziehungen sind. Weil er weiß, wie wichtig es ist, in versöhnten Beziehungen zu leben. Ich glaube, das Wort versöhnt könnten wir in diesem Kontext beschreiben mit Wärme und Vertrautheit, die wir einander entgegenbringen. Und wir wissen alle, die wir schon länger leben, dass an Beziehungen immer gearbeitet werden muss. Warum? Weil unser Herz eben oft wie so ein feuchter Keller ist. Vielleicht habe ich jetzt an dieser Stelle deine Aufmerksamkeit bekommen und es hat dich gepackt und du fragst dich, woher weiß ich, dass eine Beziehung in meinem Leben Versöhnung braucht? Ich habe 7 Merkmale mitgebracht, die auch als Anzeichen gelten können und die uns helfen können, einfach mal in uns hineinzuschauen, ob da was ist, was vielleicht auf so eine Unversöhnlichkeit hinweisen kann. Wo Gott vielleicht heute Morgen den Finger drauflegen will und sagt, hey, da will ich was tun. Da will ich mit dir in einen Prozess der Vergebung gehen. Erstens Überheblichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt wirklich viele Idioten auf der Welt, oder? Wenn man jetzt mal ganz ehrlich Tacheles redet, oder? Ja, es gibt Menschen, die sind wirklich ganz, ganz komisch. Okay? Aber manchmal führt diese Haltung dazu, dass wir kein Mitleid und keine Empathie mehr empfinden, sondern dass wir von oben herab auf Menschen gucken oder auf Menschengruppen gucken oder auf bestimmte Menschen schauen. Aber diese Überheblichkeit ist ein Zeichen davon, dass da eine Beziehung kaputt ist, dass da Dinge im Aufbruch sind, die nicht gut sind, dass da etwas kaputt gehen kann, dass das vielleicht der Anfang vom Untergang ist. Wir werden hochmütig und hart. Das kann zur Schadenfreude führen. Ich weiß nicht, ob ihr Schadenfreude kennt. Ich weiß, in der Kirche und so, wenn man christlich aufwächst und so, dann kennt man keine Schadenfreude. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. Aber Schadenfreude, dieser Moment, wenn man es Menschen einfach nicht gönnt, dass sie besser sind als man selbst oder dass sie mehr haben oder dass ihnen was Gutes widerfährt. Dieser Moment, wo man einfach nicht will, dass jemand anders die Beförderung bekommt, die man selbst haben wollte. Oder ein weiteres Anzeichen kann Überreaktion sein. Ich weiß nicht, wir alle haben, glaube ich, Dinge, die wir nicht mögen, oder? Ich habe es im ersten Gottesdienst erzählt, waren noch nicht so viele Blaze-Leute da, aber die Blaze-Leute werden relaten. Ich sage denen immer, wenn wir Meetings bei mir zu Hause haben, ich hasse es, wenn jemand im Stehen pinkelt und wenn er sich nicht die Hände wäscht, okay? Warum? Weil ich das Klo selbst putze zu Hause. Und deswegen sage ich denen immer, bitte Hände waschen und im Sitzen pinkeln, okay? Und manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich es anderen genehmige und nicht so sauer bin und wiederum bei anderen irgendwie sauerer werde. Oder kennt ihr das so, dieses, ah, wieso macht er das jetzt? Und wenn wir einen Unterschied machen zwischen Menschengruppen, dann ist es genau diese Überreaktion. Dem einen lassen wir fünfe gerade sein und bei dem anderen gehen wir an die Decke. Bei dem anderen werden wir sauer. Da wollen wir nicht hinwegsehen. Das kann zu Kälte führen, ein weiteres Anzeichen. Wenn wir Unbehagen in Beziehungen spüren, wenn wir eine Distanz spüren, die sich aufgebaut hat, die wir einfach akzeptieren. Distanz, habe ich gerade gesagt, wenn wir einer Person bewusst aus dem Weg gehen, wenn wir uns bewusst von Menschen fernhalten. Lästern ist ein Wort auch, das ein Zeichen sein kann. Hey, da, wo wir negative Informationen über Personen weitergeben. Da, wo wir sagen, hey, eigentlich darf ich das nicht sagen, aber ich muss, es entspricht ja auch der Wahrheit. Und dann rattern wir Dinge raus, die schlecht sind, wo wir schlecht über Menschen reden. Oder ein letztes Kriterium, Schweigen. Man spricht kaum noch miteinander. Und wenn man zusammen ist, dann streitet man nur. Ich weiß nicht, ob eines dieser sieben Anzeichen euch bekannt vorkommen, aber sie können ein Warnsignal sein. Sie können ein Fingerzeig darauf sein, dass vielleicht Unversöhntheit und dass diese Unvergebenheit vielleicht in uns und in unseren Beziehungen herrscht. Wisst ihr, es ist nicht hilfreich, bei jedem Problem umzuziehen. Es ist nicht hilfreich, sich immer zu trennen und kalt gegenüber anderen Menschen zu werden. Nein, Beziehungen dürfen wiederhergestellt werden. Und ja, an dieser Stelle gibt es Grenzen, ich möchte das einräumen. Nicht jede Beziehung kann wiederhergestellt werden. Nicht jede Schuld, die verübt worden ist, kann in dieser Art und Weise, wie sie verübt worden ist, auch Sühne bekommen. Nein, das funktioniert nicht. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, die Möglichkeit zu schaffen, dass Vergebung und Versöhnung möglich sind. Hey, wenn wir in einer Ehe, in einer Freundschaft, in einer Kirche nicht lernen, uns zu versöhnen, was für eine Kultur kreieren wir dann? Es ist eine destruktive Kultur. Hey, wer von uns möchte Teil einer destruktiven Kultur sein? Wir alle möchten hier reinkommen und merken, hey, hier kann ich aufblühen. Hier kann ich wachsen. Hier kann ich Menschen sagen, wenn Dinge falsch gelaufen sind. Hier kann man Vergebung aussprechen. Und das schafft eine Atmosphäre, wo Menschen aufblühen können. In das sie hineinfinden können, was Gott für sie hat. Und ich glaube, als Kirche wünschen wir uns das, oder? So ein Ort zu sein, so eine Kultur zu prägen. Und eben keine destruktive Kultur zu haben. Ein zweiter Punkt, wenn es um Vergebung praktisch geht, habe ich genannt, die Werkzeuge für Versöhnung. Was können Werkzeuge sein? Ja, wir wissen, dass Versöhnung und Vergebung notwendig sind, aber was haben wir in der Hand? Was sind Werkzeuge, die uns helfen, Beziehungen wiederherstellen zu können? Zum einen ist es Reue. Was ist Reue? Ich glaube, Reue ist zum einen die Erkenntnis, ich übernehme die Verantwortung für mein Fehlverhalten. Ich übernehme die Verantwortung für das, was ich verbockt habe. Ich suche keine Ausreden. Ich versuche nicht jemand anders die Schuld zuzuschieben, sondern ich erkenne, hey, ich bin nicht perfekt und hier habe ich einen Fehler gemacht. Das ist der erste Schritt. Ein zweiter Schritt in der Reue ist zu sagen, dass es dir leid tut, um Verzeihung zu bitten. Das ist der Moment, wo ich erkenne, ja, ich bin schuldig geworden und jetzt braucht es eine Handlung. Es braucht einen Schritt, den ich auf eine Person zumache. Und dieser Schritt ist, ich bitte um Verzeihung. Ich bitte um Vergebung. Und dann ein dritter Schritt und der ist unfassbar wichtig. Ich signalisiere, ich möchte mich verändern. Ich möchte nicht so bleiben. Ich habe erkannt, dass da Dinge falsch gelaufen sind. Ich habe um Verzeihung gebeten. Und dann sage ich, aber ich möchte nicht so bleiben. Hier können Sätze helfen wie, ich will mich ändern. Oder vielleicht hilfst du mir, mich zu ändern. Vielleicht hilfst du mir, auf Dinge zu schauen, die ich gar nicht so wahrnehme. Und ich glaube, dieser Dreiklang von Reue ist Buße. Und ich glaube, wenn dieser Dreiklang nicht stattgefunden hat, dann haben wir noch keine richtige Buße getan. Denn zu dieser Buße gehört eben dieser Dreiklang. Ein zweites Werkzeug ist Vergebung. Wenn wir in das Neue Testament schauen und Jesus von Vergebung spricht, dann nutzt er ganz oft das Wort Schuld, um die Sünde zu beschreiben. Wisst ihr, wenn jemand uns Unrecht zufügt, dann entsteht Schuld. Diese Schuld muss getragen werden. Diese Schuld muss bezahlt werden. Aber manchmal versuchen wir, den anderen dazu zu bringen, für die Schuld zu bezahlen. Wir glauben, dass es uns eine Genugtuung gibt, wenn eine andere Person leidet, wenn es der anderen Person genauso geht, wie es uns geht, und wir verspüren eine gewisse Genugtuung. Aber das ist nicht Vergebung. Nein. Vergebung ist nicht dann, wenn wir erst das Gefühl haben, diese Person hat angemessen dafür gelitten und jetzt sind wir bereit zu verzeihen. Und ich glaube, wer das leugnet und sagt, nee, das ist nicht so, der hat noch nie wirklich richtiges Unrecht in seinem Leben erlebt. Nein, das menschliche Wesen, es schreit nach Vergeltung. Aber Jesus sagt, Vergebung ist anders. Was ist Vergebung? Ich glaube, Vergebung bedeutet, ich verzichte zum einen auf meine Rache und ich verzichte auf die Wiedergutmachung. Ich verzichte auf Rache und ich verzichte auf die Wiedergutmachung. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ich lese euch eine kurze Geschichte vor. Wenn ein Freund meine Lampe kaputt macht und der Ersatz der Lampe 50 Euro kostet, dann verursacht er eine Schuld von 50 Euro, weil er die Lampe kaputt gemacht hat. Wenn ich ihn die Lampe bezahlen lasse und ersetzen lasse, bekomme ich 50 Euro. Aber wenn ich ihm seine Tat vergebe, löst sich die Schuld nicht in Luft auf. Wenn ich ihm vergebe, übernehme ich die Kosten für die Zahlung der Lampe selbst. Vergebung heißt, ich trage die Kosten selbst. Vergebung heißt, ich tilge die Schuld selbst. Wisst ihr, irgendjemand bezahlt immer die Schuld. In all den Situationen, wo Unrecht passiert. Und es tut immer weh. Aber ich möchte euch heute Morgen nicht anlügen. Ich glaube, vergeben heißt leiden. Oder keine Vergebung ohne Leiden. Vergebung ist immer kostspielig. Vergebung ist so emotional immer teuer. Es ist verbunden mit Tränen, mit Blut, mit Schweiß. Aber wenn wir vergeben, dann bezahlen wir die Schuld selbst. Wisst ihr, ich habe gemerkt, dass man sich nie nach Vergebung fühlt. Vergebung wird gewährt, bevor sie gefühlt wird. Und Vergebung heißt, ich verspreche nicht nachtragend zu sein. Ich verspreche nicht, die Vergangenheit immer wieder hochzuholen. Ich verzichte auf Rache. Und ich fange an, für die Person zu beten. Herr, ich will das heute Morgen immer und immer wieder betonen. Es ist schwer. Es ist nicht einfach. Ich maße mir nicht an, von hier vorne deine Situation zu kennen. Ich weiß nicht, wo du unterwegs bist. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Aber ich will dich einladen. Lasst uns diesen Prozess, den Jesus uns hier anbietet, lasst ihn uns gehen. Lasst uns in die Hand Jesu einschlagen und sagen, ja, ich gehe den Weg. Denn wisst ihr, was die Alternative wäre? Wenn Unrecht passiert, geschieht Böses. Und wenn ich diesem Unrecht wiederum mit Unrecht begegne, was passiert dann? Das Böse gewinnt. Und wenn das Böse gewinnt, dann passiert eben genau das, worüber wir vorher gesprochen haben. Es entsteht eine destruktive Kultur. Ich werde beziehungsunfähig. Ich werde kalt. Ich werde bitter und wütend. Ich glaube, gerade aus diesem Grund ist es Jesus so unfassbar wichtig, uns im Thema Versöhnung und Vergebung zu lehren und uns mit auf diesen Prozess zu nehmen. Ich will jetzt auf den Prozess schauen, in meinem dritten Punkt, der Prozess der Versöhnung. Wir wissen, Versöhnung ist notwendig. Es gibt Hilfsmittel, es gibt Werkzeuge, Reue und Vergebung. Aber wie kann jetzt so ein Prozess aussehen? Wir haben am Anfang den Bibeltext gelesen, wo Jesus uns einen Weg aufzeigt, einen Prozess aufzeigt. Und all das beginnt bei Konfrontation mit mir. Der Prozess der Versöhnung beginnt bei der Konfrontation mit mir selbst. Wie sieht das aus? Ich muss lernen, vor Gott für meine Fehler gerade zu stehen. Ich muss lernen, vor Gott Verantwortung zu übernehmen. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich ein Sünder bin, der gerettet ist durch die Gnade Jesu. Und ich glaube, das ist ein ein Fundament, auf dem wir sicher stehen. Von hier aus können wir nächste Schritte gehen. Von hier aus können wir weiter an der Versöhnung bauen. Aber dieser Schritt ist so, so wichtig. Dann sagt Jesus weiter, Markus 11, Vers 25, wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die Gott einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel auch euch eure Sünden vergeben kann. Hier zeigt Jesus einen weiteren Aspekt von Versöhnung und Vergebung. In diesem Prozess der Konfrontation mit mir selbst muss ich nicht immer direkt zu einer Person gehen. Ich muss nicht immer zu einer Person gehen und dann Sätze sagen wie, ich spüre, du hast etwas gegen mich, wir sollten reden. Oder ich habe was gegen dich, wir sollten jetzt auf jeden Fall reden. Nein, weil was passiert, wenn wir das tun, wenn wir zu forsch handeln, wenn wir nicht zuerst bei der Konfrontation mit uns selbst starten? Dieses Gespräch geht in die Hose. Warum? Weil wir uns gegenseitig Dinge vorwerfen. Weil wir nicht bereit sind, weil wir nicht auf einem guten Fundament stehen. Weil wir mehr die Schuld des anderen und weniger unsere eigene sehen. Und so ist keine Versöhnung möglich. Deshalb ist es wichtig, zuerst bei uns selbst zu beginnen. Und ich glaube, viele Dinge können wir im Gebet unter die Füße kriegen. Weil Jesus sagt, vergib ihnen durch das Gebet, das du sprichst. Wir sprechen Vergebung im Gebet aus. Und da braucht es kein großes Tamtam in mancher Situation. Indem ich vergebe und Vergebung ausspreche, bekomme ich Frieden und Beziehungen können wiederhergestellt werden. Ich will einen Schritt weitergehen, weil es gibt Momente, in denen das nicht ausreicht. Es gibt Momente, in denen es nicht ausreicht, in die Konfrontation mit mir selbst zu gehen. Und da sagt Jesus, gibt es die Konfrontation unter vier Augen. Ich gehe auf eine Person zu. Aber wir dürfen, das habe ich gerade schon betont, nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen, weil sonst geht die ganze Sache nach hinten los. Nein, erst wenn ich Reue und Vergebung selbst erfahren habe, bin ich in der Lage, sie anderen auszusprechen. Denn wenn wir den zweiten vor dem ersten Schritt tun, dann werden wir manchmal sarkastisch. Wir entschuldigen uns dann bei einer Person, aber wir sagen, ja, weil du so kleinkariert bist und weil du das ja brauchst, entschuldige ich mich bei dir. Aber eigentlich meinen wir es nicht ernst. Eigentlich wollen wir nicht wirklich, dass sich was verändert. Wir wollen einfach nur, dass die Situation beendet wird. Deswegen ist die Frage, welche Motivation haben wir bei einer Konfrontation? Wollen wir uns die Sache einfach von der Seele reden? Wollen wir, dass einfach die Person sich schlecht fühlt? Ich glaube, unser Gegenüber spürt das sofort und so ein Gespräch kann in der Katastrophe enden, oder? Wir können jemanden konfrontieren aus einem versöhnten Herzen heraus. Weil dann konfrontiere ich um Gottes Willen und nicht um meinetwillen. Dann geht es um die Person und um die Wahrheit und um die Versöhnung, um den Versöhnungswillen. Und Jesus, das finde ich so stark, macht deutlich, dass es keine Rolle spielt, wer angefangen hat. Spielt auch keine Rolle, wer Schuld hat. Nein, es ist immer unsere Verantwortung. Hey, wenn wir spüren, da ist was nicht in Ordnung, dann ist es unsere Verantwortung, uns dieser Situation zu stellen, eben durch und in diesem Prozess. Aber manchmal ist auch dieser Schritt 2 nicht hilfreich. Manchmal eskaliert die Situation und dann sagt Jesus, gibt es einen weiteren Schritt, die Konfrontation mit Zeugen. Es gibt Stufen der Wiederherstellung. Manchmal kann man in einem Vier-Augen-Gespräch eine Situation nicht wiederherstellen. Es kann keine Versöhnung und keine Vergebung stattfinden. Dann will ich sagen, hey, dann braucht es gute Ratgeber. Dann braucht es gute Vermittler. Jesus sagt, nehmt euch 2, 3 Zeugen. Hey, und dann nehmen wir nicht Leute, die auf unserer Seite sind, oder? Leute, die ein Gespräch noch schlimmer machen können. Denn je mehr Leute involviert sind, desto schlechter kann das Resultat sein. Nein, wir nehmen Menschen, die eine geistliche Reife haben, deren Interesse und Motivation es ist, dass die Situation geschlichtet wird, dass Versöhnung stattfindet. Und dann setzen wir uns an einen Tisch. Und dann versuchen wir, einen Weg der Versöhnung zu finden. Aber in einer gefallenen Welt ist leider auch das nicht immer zielführend und hilfreich. Jesus sagt, es geht einen Schritt weiter. Es gibt dann die Konfrontation mit Hilfe von Leiterschaft. Manchmal reicht die Konfrontation mit sich selbst nicht. Es reicht das Vier-Augen-Gespräch nicht. Es reicht es nicht, wenn mehr Personen involviert sind. Dann braucht es die Leiterschaft, die Hilfe der Gemeinde. Jesus sagt, Matthäus 18, 15 bis 17, wenn er auch dann nicht zuhören will, trage den Fall deiner Gemeinde vor. Wenn die Gemeinde dir recht gibt, aber der andere auch dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandelt ihn wie einen, der Gott nicht kennt oder wie einen bestechlichen Steuereinnehmer. Hey, das ist nicht unser Ziel, lasst mich das sagen. Ich glaube auch nicht, dass das der Weg ist, den Jesus sich für uns wünscht. Nein, das ist die letzte Instanz, das ist die letzte Konsequenz, dass wir Leute einfach ihren Weg gehen lassen und sie behandeln wie Menschen, die Gott nicht kennen. Nein, wir sollen uns immer danach ausstrecken, solange es an uns liegt. Jesus sagt, versucht, solange es an euch liegt, in allen Beziehungen Frieden zu leben. Wir setzen alles daran, dass wir geordnete Beziehungen haben. Paulus bringt das im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 18, nochmal auf den Punkt. Er sagt, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Wenn wir nicht alles versucht haben, wenn Hoffnung besteht, dann dürfen wir dranbleiben. Aber die Realität ist auch, was passiert, wenn es eben noch nicht reicht? Wenn es beides Christen sind und beide noch in eine Kirche gehen, dann braucht es die Instanz der Leiterschaft. Jesus hält sich hier sehr allgemein, wie das konkret für uns als Kirche aussieht. Es gibt unterschiedliche Kirchen, unterschiedliche Größen und Strukturen. Und jede Handhabung für jede Kirche ist unterschiedlich. Aber eine Sache glauben wir, Gott hat Leiterschaft eingesetzt in der Kirche, damit sie für ein gesundes Klima sorgen und Menschen helfen, gut miteinander umzugehen. Warum redet Jesus so viel über diesen Prozess? Warum ist es ihm so wichtig? Weil er an deinen und meinen Beziehungen interessiert ist. Weil er weiß, wie sehr sich unsere Beziehungen auf unser Leben auswirken, auf unser Leben mit ihm, auf unsere Sichtweise auf Gott, auf unsere Sichtweise auf andere Menschen. Jesus weiß, wie viel das an Aussagekraft hat. Und deswegen ist es so, so wichtig, in versöhnten Beziehungen zu leben. Ich komme zum letzten meiner vier Punkte. Vielleicht denkst du am Ende, wofür das Ganze? Ja, versöhnte Beziehungen, okay. Was ist das Warum dahinter? In Versöhnung liegt Kraft. Mein vierter Punkt, die Kraft der Versöhnung. Jesus endet das Kapitel über Versöhnung. Matthäus 18, Vers 18 bis 20. Ich sage euch, was ihr auf Erden verbietet, ist auch im Himmel verboten. Und was ihr auf der Erde erlaubt, ist auch im Himmel erlaubt. Und ich sage es euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Wenn wir mit Hilfe der Gemeinde uns auf den Weg, diesen Prozess der Vergebung machen, begünstigt durch Reue und Vergebung, dann sagt Jesus, Dinge, die ihr hier auf der Erde tut, bindet, erlaubt und nicht erlaubt, werden auch im Himmel erlaubt und nicht erlaubt sein. Er sagt, Dinge, die ihr hier tut, wo ihr eins werdet, die nehmt ihr mit. Und dann sagt er, ich bin in besonderer Art und Weise mitten unter euch. Ist es nicht unser Wunsch, dass Jesus mitten unter uns ist? Ist es nicht unser Wunsch, dass er uns erfüllt? Ist es nicht unser Wunsch, dass seine Gegenwart unser Leben transformiert? Ja und Amen. Das ist sein Versprechen. Jesus ist bei uns, wenn wir uns auf diesen schmerzhaften Prozess einlassen. Ich will euch zum Schluss eine Geschichte vorlesen von einem Schriftsteller mit Namen Dan Hamilton. Der Schriftsteller Dan Hamilton hat vor einigen Jahren eine kleine Broschüre mit dem Titel Vergebung geschrieben. Dort erzählt er, wie ein Mädchen heiraten wollte, doch dann verließ sie ihn wegen eines anderen, den sie für besser hielt. Er wusste, dass er tun musste, was er tun musste, um ihr zu verzeihen. Er gab das Versprechen ab und sagte, jedes Mal, wenn ich sie sah und ihre Augen auskratzen wollte, es aber nicht tat. Jedes Mal. Wenn ich die Gelegenheit hatte, über sie bei einem Freund herzuziehen, es aber nicht tat. Jedes Mal, wenn ich in Versuchung kam, mich an all die Dinge zu erinnern, die sie gesagt hatte und daran, was sie über all diese Dinge gelogen hatte, es aber nicht tat. Jedes Mal, wenn ich ihr vergab, tat es weh. Es war schmerzhaft, weil ich die Schuld auf mich genommen habe, anstatt sie dafür bezahlen zu lassen. Und dann sagte er, es sei wie Nägel in den Händen und wie Dornen in der Kopfhaut. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt. Vielleicht stehen wir an dieser Stelle schon auf. Hey, der Grund, warum Jesus besonders präsent ist in Momenten der Versöhnung und Vergebung. Hey, weil er den Himmel verlassen hat, um auf diese Erde zu kommen, um Mensch zu werden und um für deine und meine Schuld am Kreuz von Golgatha zu sterben. Hey, wenn jemand weiß, was es bedeutet zu leiden, was es bedeutet, Schmerz erfahren zu haben, was es bedeutet, gepeinigt zu werden, dann ist es Jesus. Hey, wenn Jesus jemanden versteht, der schmerzlich leiden muss unter uns, dann darfst du sicher sein, dass er das deswegen tut, weil er es selbst erlebt hat. Jesus bezahlte für unsere Schuld, anstatt dich und mich dafür bezahlen zu lassen. Und ich glaube, am Ende dieser Predigt hilft uns das Evangelium auf zwei Arten. Erstens lehrt uns das Evangelium Demut. Warum Demut? Das Evangelium zeigt uns, niemand von uns ist ohne Schuld. Und wir alle brauchen Vergebung. Wir alle schaffen es nicht allein. Wir alle brauchen den Zuspruch Gottes in seinem Sohn Jesus am Kreuz. Aber auch das Selbstbewusstsein, weil wir Kinder Gottes sind, geliebt von ihm. Und weil wir dafür einstehen sollen, wenn Unrecht an uns getan worden ist. Das Selbstbewusstsein, dass wir geliebt sind, dass wir mutig genug sind, Unrecht, das wir erfahren haben, anzusprechen, ohne verbittert zu sein. Ich will dir heute Morgen sagen oder heute Vormittag sagen, wenn du hier bist und du hast dich angesprochen gefühlt durch diese Predigt, in der Hinsicht, dass du sagst, hey, Dinge sind an mir geschehen. Da haben Menschen Schuld auf mich geladen, da ist Unrecht an mir geschehen. Und ich weiß einfach nicht, was ich damit anfangen soll. Ich kann es irgendwie nicht loslassen, ich kann es nicht vergeben. Ich will dir aber sagen, heute Morgen möchte Jesus sich mit dir auf den Weg der Versöhnung machen. Er reicht dir seine Hand und er will mit dir diesen schmerzlichen Prozess gehen. Du musst da nicht alleine durch. Vielleicht bist du auch hier und du hast während der Predigt gemerkt, hey, da war ich auch Täter in der einen oder anderen Situation. Und ich bin dafür nicht gerade gestanden. Ich hatte keine Reue, ich habe nicht um Verzeihung gebeten. Ich habe mich nicht verändert. Ich tue es vielleicht immer und immer wieder. Aber du spürst, dass diese Predigt dich anspricht. Ich will dir sagen, du schaffst es niemals aus eigener Kraft. Nein, der Schritt ist so, du kommst zu Jesus. Er spricht dir Vergebung zu. Und dann geht er mit dir den Prozess der Reue und der Vergebung. Und wenn es dich betrifft, du zu einer dieser beiden Kategorien gehörst, wir werden gleich nochmal einen Song singen, dann darfst du zu unseren Betern links und rechts kommen. Und sie werden für dich beten. Hey, mach dich bemerkbar, bleib nicht allein. Ich glaube, dass Jesus uns heute begegnen möchte. Lasst uns in eine Zeit gehen, wo wir Gott die Ehre geben, ihm eine Antwort geben auf diese Predigt und ihm erlauben, Teil unseres Herzens zu werden und uns zu überprüfen. Lasst uns seinen Zuspruch, seine Vergebung und seine Versöhnung wieder neu heute für uns annehmen. Amen.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.